HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel beschäftigt natürlich auch uns hier in Deutschland. Viele Jüdinnen und Juden befürchten, dass es auch bei uns Anschläge gegen Einrichtungen geben könnte. Die Innenministerin Nancy Faeser war am Montagmittag bei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt zu einem Solidaritätsbesuch. Und sie hat unter anderem eine Schule und eine Kita besucht. Über diesen Besuch berichtet unsere hr-Info-Reporterin Marie-Katharin Fromm.
Es ist das Herz der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, das Ignaz-Bubis-Zentrum. In dem großen hellen Gebäude sind ein Festsaal, die Verwaltung und Kinder- und Jugendeinrichtungen untergebracht. Außen Zäune, Wachmänner und Polizisten. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt, weil viele Jüdinnen und Juden Angst haben, dass es auch in Deutschland Anschläge geben könnte. Am Mittag besucht Innenministerin Nancy Faeser das Gemeindezentrum.
Mir war es wichtig, heute dieses Zeichen der Solidarität auszusprechen und vor Ort zu sein. Der Schutz jüdischer Einrichtungen hat für mich dieser Tage oberste Priorität. Mich selber beschämt zutiefst, dass wir in Deutschland generell eine Situation haben, wo wir noch Kindertagesstätten, Grundschulen polizeilich bewachen müssen. Ich hoffe, dass wir diese Zeit auch irgendwann mal überwunden haben.
Doch im Moment ist die Lage ernst. Am Freitag hatte die Terrororganisation Hamas weltweit zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen aufgerufen. In Deutschland seien daraufhin 80% der Kinder nicht in jüdische Kitas und Schulen gekommen, aus Angst vor Anschlägen, hört Faeser hier in der jüdischen Gemeinde. Die Innenministerin sieht sich in Frankfurt eine Kita und eine Schule an, spricht mit Mitarbeitern, gemeinsam mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Ich denke, ein wichtiges Signal nach außen ist Ihr Besuch heute hier. Gerade mit Besuch der Einrichtungen Kindertagesstätte, Kindergarten, Schule. Denn es war am Freitag erschreckend, diese Sorge, die Angst von Eltern.
Bei ihrem Besuch in Frankfurt wendet sich Nancy Faeser auch an muslimische Verbände in Deutschland.
Ich erwarte eine glasklare Abgrenzung vom Terror der Hamas. Und das muss dieser Tage auch erfolgen, weil gerade von denen, wo jetzt die Aggression ausgeht, kann man erwarten, dass diejenigen, die muslimische Menschen vertreten, auch die entsprechenden Äußerungen machen. Das finde ich dieser Tage sehr, sehr wichtig.
Auch Salomon Korn, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, spricht sich klar gegen Hass in Deutschland aus und will auch Muslime stärker in einen Dialog mit einbeziehen.
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass hier auf unseren Straßen kein Hass verbreitet wird, dass wir den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt auch und gerade mit muslimischen Deutschen stärken müssen. Wir als jüdische Gemeinschaft dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Unser Leben geht weiter, wenn auch anders.
Im Frankfurter Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum sind heute die meisten Kinder wieder in die Kita gekommen. Viele Jüdinnen und Juden wollen nicht in Angst leben. Aber die vielen Wachmänner und Polizisten bleiben. Die Sicherheitslage ist weiterhin angespannt.
Bundesinnenministerin Faeser zu Besuch bei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Ein Solidaritätsbesuch, über den Marie-Katharin Fromm berichtet hat. Vor gut einer Woche, da war doch was gewesen, genau die hessische Landtagswahl. Die SPD hat bei dieser Wahl eine nie dagewesene Klatsche kassiert. Runter auf 15,1%. Aber wie geht es der Basis mit diesem Ergebnis, haben wir uns gefragt und wir haben bei der Basis nachgefragt. hr-Info-Reporterin Heidi Radwilas berichtet.
Auf der Landeskonferenz der Jusos am Wochenende in Butzbach gab's fast nur ein Thema. Die Schlappe bei der Landtagswahl vergangenen Sonntag. Doch während sich in der hessischen SPD überwiegend das Narrativ durchgesetzt zu haben scheint, das Wahldebakel sei vor allem die Schuld der Ampel in Berlin, braute sich in Butzbach Ungemach zusammen für hessische SPD-Köpfe. Der frisch gebackene Juso-Landeschef Lukas Schneider kritisierte die Wahlkampagne.
Es gibt einfach viele handwerkliche Fehler und es gibt halt eben auch nicht wirklich ein Durchdringen unserer Themenbereiche auf Landesebene und da sage ich auch, die Fraktion auf Landesebene hat es leider nicht gut hinbekommen.
In einem Leitantrag fordern die Jusos denn auch den Rücktritt des Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Günther Rudolph und die Abwahl des hessischen SPD-Generalsekretärs Christoph Degen. Soweit würde man im traditionsreichen SPD-Ortsverband Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis vermutlich nicht gehen. Aber die Enttäuschung nach der Landtagswahl sitzt hier noch tief. Christel Ziesing, seit 33 Jahren SPD-Mitglied, sagt:
Es ist schade. Es betrifft einen. Man fühlt sich beschämt irgendwie.
Rodenbachs Bürgermeister Klaus Schäner von der SPD meint:
Ja, wir haben die Leute verloren, die Menschen verloren. Also der Glaube in die Politik ist auch verloren gegangen. Hier in der Basis spürt man das natürlich unmittelbar.
Und Jan Lukas, Vorsitzender des Ortsverbands Rodenbach, analysiert:
Wir müssen halt auch schauen, wie geht es jetzt weiter. Irgendwann wird der Bundestrend auch runterschlagen, mal auf Kommunalwahlergebnisse.
Die nächsten Kommunalwahlen in Hessen finden 2026 statt. Nicht viel Zeit, denn die SPD ist bei der Landtagswahl nicht nur bei den Zweitstimmen auf rund 15% abgerutscht, sie hat auch keinen einzigen Wahlkreis mehr direkt gewonnen. Bei der Landtagswahl 2018 holte die SPD immerhin noch 10 Wahlkreise direkt. Bei dem Juso-Treffen in Butzbach ist man denn der Meinung, jetzt sei vor allem Basisarbeit gefragt.
Wir müssen wirklich anfangen, auch von unten in den Ortsvereinen, bei den Jusos wieder Leute dafür zu begeistern, die dann eben auch in der Lage sind, für die SPD Politik zu machen.
Indem man klar auf die Leute zugeht, indem man sie mit Inhalten überzeugt. Und das geht natürlich nur, wenn man nicht nur Worte sagt, sondern auch Taten folgen lässt.
Außerdem meint die Jugendorganisation der SPD, es müsse ein Generationenwechsel her. Juso Hessenchef Lukas Schneider:
Ich glaube, wir haben in unserem Verband sehr viele junge, engagierte Menschen, die mit sehr viel Elan dafür sorgen wollen, dass diese Partei nach vorne kommt. Und denen muss man jetzt auch die Chance geben, mal selber ans Ruder zu kommen.
Dass die SPD noch die Chance hat, bei der Landesregierung ans Ruder zu kommen, sehen die Jusos kritisch. Sie meinen, eine Koalition mit der CDU dürfe es nur mit starken SPD-Themen geben.
Nach dem schlechten Wahlergebnis der SPD bei der Landtagswahl in Hessen wird an der Basis über die Gründe diskutiert. Das war ein Bericht dazu von Heidi Radwilas. Seit fast 170 Jahren prägen sie unser Stadtbild, die Litfaßsäulen. Fast 70.000 gibt es bundesweit und der Berliner Ernst Litfaß hatte 1884 die erste dieser Werbesäulen aufgestellt. In Zukunft könnte die Litfaßsäule aber nicht nur für Werbebotschaften gut sein, sondern auch für die Informationen der Bevölkerung in Krisenfällen. Darum geht es in einem jetzt vorgestellten neuen Projekt am Löwe-Forschungszentrum Emergent City in Darmstadt.
Die Idee dazu ist bei uns am Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung entstanden. Und warum sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, Litfaßsäulen als Krisenkommunikator einzusetzen und was wir da tun
Die Idee müssen, ist simpel, aber gut. Bestehende Litfaßsäulen werden mit digitaler Technik aufgerüstet und können so im Krisenfall wichtige Informationen an die Bevölkerung übermitteln, sagt Projektleiter Dr. Joachim Schulze.
Die Litfaßsäule besteht aus einem Sockel, aus einem Schaft und einem Kapitell. Wir würden den oberen Teil abnehmen und durch sozusagen das digitalisierte Kapitell ersetzen. Und oben eben der Ring, der einmal um die Säule herumläuft, dort würde eben das Display integriert, wo dann Textnachrichten angezeigt werden könnten.
Mit Solarzellen und einer Antenne auf dem Dach sowie einem Batteriespeicher im Bauch der Betonsäulen würde die digitale Anzeige auch bei einem längeren Blackout noch funktionieren, wenn sämtliche Strom- und Handynetze längst zusammengebrochen sind.
Und Kommunikation ist in der Krise ganz entscheidend, weil sie immer eine deeskalierende Wirkung hat. Ja? Und das ist der Mehrwert für die Bürger im Krisenfall. Wir überlegen aber auch, das sind aber erste Überlegungen, dass diese Säulen auch, sag ich mal, im Regulärbetrieb vielleicht Stadtinformationen zum Beispiel anzeigen könnten. Das sind Dinge, die sich jetzt im Zuge des Projekts dann noch entwickeln werden.
Nach dem Projektstart wird jetzt aber erstmal an einem Prototyp der digitalen Litfaßsäule getüftelt. Dafür haben sich die Darmstädter Forscher einen Spezialisten für Außenwerbung ins Boot geholt, die Ströer Media Gruppe mit Geschäftsführer Hermann Meiersig.
Das Charmante der Litfaßsäule ist ja, dass sie überall da ist, wo die Menschen unterwegs sind, in den Innenstädten, aber auch in den Wohngebieten, übrigens als einziges Werbemedium auch privilegiert in Wohngebieten zu stehen. Und diese neue Litfaßsäule ergänzt super unsere digitalen Stadtinformationsanlagen, wo wir auch Krisenkommunikation, Warn- und Sicherheitsmeldungen ausspielen.
Schon jetzt haben Feuerwehren in über 60 deutschen Städten direkten Zugriff auf die Stadtinformationstafeln. Und das soll auch bei der digitalen Litfaßsäule dann der Fall sein, sagt Professor Matthias Hollig vom Löwe-Forschungszentrum.
So im Lauf des nächsten Jahres hoffe ich, dass wir mit mindestens mal einem Prototypen auch hier im Stadtbild in Darmstadt, wahrscheinlich im Martinsviertel, an den Start gehen können. Und das wird hoffentlich ein längerfristiges Projekt, wo wir dann dieser, sag mal, erneuerten, ertüchtigten Litfaßsäule auch nach und nach noch weitere Funktionen geben können.
In Darmstadt wird die Litfaßsäule modernisiert, damit sie Warnmeldungen anzeigen kann. Raphael Stübig hat uns das Projekt vorgestellt. Ungewöhnliche Aktion vor der Frankfurter Buchmesse, und zwar auf dem Platz vor der Paulskirche in Frankfurt. Da sind am Montagmorgen 75 Stühle aufgestellt worden. Sie führen per QR-Code zu persönlichen Geschichten von Menschen, die ihre Verbindung mit der Frankfurter Buchmesse beschreiben. Reporter Wolfgang Hettfleisch.
75 Jahre Frankfurter Buchmesse, das schafft einen reichen Schatz an Geschichten und Anekdoten. Einige davon lassen sich heute auf dem Platz vor jenem Ort erleben, wo 1949 alles begann, der Paulskirche. Auf dem Paulsplatz sind 75 Stühle aufgestellt und mit QR-Codes versehen worden. Wer die mit seinem Smartphone scannt, kann Menschen begegnen, die erzählen, was sie mit der Buchmesse verbindet oder was sie dort erlebt haben. Gisela Thomas, Inhaberin einer Frankfurter Kulturagentur und am Projekt beteiligt, fasst es so zusammen.
In der Aktion geht es darum, aus 75 Buchmessen die schönsten Geschichten oder die besondersten Geschichten zu hören. Das sind ganz unterschiedliche Geschichtenerzählerinnen und Erzähler. Das sind Politikerinnen und Politiker, Autorinnen, Autoren, Taxifahrer, Portiers vom Frankfurter Hof, also alle, die irgendwie in 75 Buchmessen dabei waren.
Wer genau die Idee zur Aktion hatte, kann Tina Pfeiffer von der Öffentlichkeitsarbeit der Buchmesse gar nicht sagen.
Das war im Zusammenspiel. Wir haben immer wieder zusammengesessen und überlegt, was können wir machen, und haben dann irgendwie gedacht, Stühle, Frankfurter Buchmesse, Geschichten, alles zusammen, und dann am Paulsplatz, wo alles begonnen hat. Das ist halt genau das, wo es jetzt alles zusammenkommt.
And the story goes on. Die Geschichte geht weiter. So steht es auf den pinkfarbenen Rückenlehnen der 75 Regiestühle. Vielen, deren Aufnahmen da abgerufen werden können, ist das Welttreffen der Literatur schlicht eine Herzensangelegenheit. Bei Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer etwa klingt das so.
Der Diskurs der Frankfurter Buchmesse, all die Länder, die vorgestellt werden, die vielen, vielen Begegnungen machen die Frankfurter Buchmesse für mich zu einer ganz besonderen Woche. Und dieses Jahr ganz besonders.
Zu denen, deren Geschichte an einem der Stühle hinterlegt ist, zählt auch Buchmessendirektor Jürgen Boos. Dass er die große Bücherschau liebt, versteht sich von selbst. Hat aber, wie sein Einspieler verrät, auch einen sehr persönlichen Grund.
Ich habe während der Buchmesse geheiratet. Alle meine Freunde waren zu diesem Zeitpunkt in Deutschland. Es ist also für mich der schönste Platz der Welt.
Damit steht Boos natürlich nicht allein. Für alle 75, deren Geschichten bei der Aktion abgerufen werden können, ist das Frankfurter Branchentreffen etwas Besonderes. Der Trierer Buchhändler Florian Valerius greift in seinem hinterlegten Beitrag ganz ungeniert ins oberste Regal.
Ein Leben ohne Buchmesse ist möglich, aber sinnlos. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem das geschriebene Wort, die Literatur, das Buch so sehr gefeiert wird und über Tage hinweg so präsent ist. Es sind die Begegnungen auf der Messe, die gewollten und die ungewollten, die dieses Ereignis so besonders machen.
Die 75 Stühle mit digitalem Innenleben werden während der Buchmesse auf dem Messegelände aufgestellt.
75 Jahre Buchmesse, und dazu gab es in Frankfurt am Montag eine Aktion mit 75 Stühlen und Geschichten in Verbindung mit der Buchmesse. Wolfgang Hettfleisch hat uns darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.